In Indiana, summer means more than sunshine. It's hiking miles and miles of trails to magnificent views and cruising through caves on underground river rides. It's spending the night in a floating cabin and scuba diving into your next big adventure. It's riding a horse and buggy through historic towns and camping with elephants at a wildlife park. It's anything but ordinary. Plan your trip at inindiana.com/summer.
Devils and Demons wird präsentiert von podriders.de, das Podcast-Netzwerk.
Diese Episode wird präsentiert von Deadline, das Filmmagazin. Die Fachzeitschrift für Horror, Thriller und Suspense. Jetzt im Kiosk oder online unter deadline-magazin.de.
They're coming to get you, Barbara. They're coming for you.
Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Wovor gruselt sich eigentlich hier bei Devils and Demons. In unserer heutigen Ausgabe habe ich eine wunderbare Gästin, die liebe Johanna, die besser bekannt ist unter ihrem Pseudonym Schlogger im Netz und ist ja ein wahrer Tausendsasser. Hallo Johanna.
Hallo, wie cool, dass ich hier sein kann.
Schön, dass du da bist. Wie gesagt, du bist Podcasterin, du beim Telestammtisch, du bist bei YouTube öfter zu sehen, bei den Kollegen von Rocket Beans Kino Plus auf der, nicht mehr Couch, jetzt auf den Sesseln.
Redest
da über Filme und du hast ganz passend zu unserem Genre natürlich auch eine eigene Reihe, Schocker mit Schlogger, wo du über Horrorfilme sprichst. Aber erzähl doch gerne mal ein bisschen zu dir selbst.
Du hast es schon gut alles angerissen. Also genau, ich, Johanna Baumann, Künstlername Schlogger. Falls sich jemand fragt, was ist das für ein hässliches Wort? Wieso Schlogger? das ist einfach so passiert. Ich habe mich jetzt nicht hingesetzt und mich beraten lassen, sondern ich komme aus Freiburg. Da spricht man badisch, alemannisch. Und wenn man da sagen würde, das ist locker, würde man auf badisch eben sagen, das ist Schlogger. Und da dachte ich, das finde ich ja ganz cool, weil ich bin selber, also ich versuche Dinge eben sehr entspannt zu sehen. Und deswegen heißt Schlogger eigentlich nur Sachen entspannt sehen, also locker nehmen. Aber dass das Wort eine Nähe zu Schnodder oder so hat, das kann ich, das sehe ich auch. Wie gesagt, ich habe das nicht so geplant, es ist einfach von sich aus hängen geblieben und das finde ich eigentlich dann ganz cool, dass das einfach so organisch sich dazu entwickelt hat. Genau, und wie du gesagt hast, ich bin öfters im Internet und so unterwegs, um über Filme zu sprechen, aber eigentlich bin ich Zeichnerin und Autorin. Mhm. Also ich zeichne Comicbücher. Ich glaube, es sind mittlerweile 12 Bücher veröffentlicht. Wow. Bei verschiedenen Verlagen, zum Beispiel bei Panini Comics, ist wahrscheinlich der größte, den man kennt. Ja, das sind die, die auch die Stickeralben machen, aber auch die, die DC und Marvel in Deutschland verlegen. Und da wurde damals meine Bachelorarbeit verlegt. Da habe ich 10 Menschen interviewt, wie sie mit ihrer Trennung umgegangen sind und habe dann die Trennungsgeschichten gezeichnet. Das Buch heißt Danach, das gibt's leider schon nicht mehr zu kaufen. Und dann bin ich übergegangen und dachte, okay, soll ich noch einen Master machen, ja oder nein? Ach komm, ich mach den. Warum? Weil ich den Druck haben will, noch ein Buch zu machen und habe dann als Masterarbeit einen Comic über Kommunikation im Streit, also wie man besser streiten kann und warum Streit sich nicht vermeiden lässt. Das nennt sich Streitsam, wurde verlegt bei Popcom, das war ein Unterverlag von Tokyo Pop, die diese ganzen Mangas machen, den gibt's mittlerweile nicht mehr, genau. Die haben dann auch meine Webcomics verlegt, die Gehirnfürze, die kann man auch alle auf meiner Website schlogger.de lesen. Und dann kamen danach noch diverse andere Bücher dazu. Also ich habe zum Beispiel beim Duden Verlag was illustriert über die deutsche Sprache, weil ich auch sehr großer Sprachenfan bin, warum Deutsch so hart klingt. Dann habe ich mit der Frau von Ralf Rute, Tina Rute, 3 Ausgaben, also es ist eine Reihe geworden, über unsere Erfahrungen als Mama gemacht. Also beim ersten Band habe ich nur ein bisschen mitgeschrieben, aber eigentlich illustriert und bei den nächsten dann noch mehr mitgeschrieben. Mit Jasna Jager haben wir das zusammen gemacht, beziehungsweise Tina und Jasna haben es zusammen gemacht und ich wurde dazugeholt. Und bin mittlerweile so weit, dass ich viel selbst verlege in meinem eigenen Shop, schloggershop.de. Und da sind dann so Bücher wie Kommunikation mit Kindern, also ganz viel aus Pädagogik und aus Psychologie, eben Sprache. Wie gesagt, ich hatte schon erwähnt, weil ich ein Sprachenfan bin, wie kann ich Dinge formulieren, dass sie vom Gehirn besser verstanden werden. Und arbeite aktuell an meinem Buch Trennung mit Kindern, da ich von dem Vater meiner Kinder getrennt bin, wir aber sehr freundschaftlich miteinander sind und ich eben ein bisschen so das Stigma von Trennung wegnehmen möchte und erklären möchte, dass es im Idealfall auch besser ist, sich gut zu trennen, als schlecht zusammen zu bleiben. So, jetzt habe ich ein bisschen weiter ausgeholt. Ach ja, und mir fällt gerade noch ein, ich habe tatsächlich auch zwei Bücher zu Filmen gemacht. Und zwar habe ich bei Panini damals über Star Wars Cartoon-Bücher gezeichnet. Und die waren sogar von damals noch LucasArts. Ja, so alt bin ich.
Oh, sehr cool.
Lizenziert. Die haben auch zwei meiner Comics abgesägt, haben gesagt, hier, das kannst du nicht machen. Und dann musste ich das ändern. Ich habe nämlich in irgendeinem Comic gezeichnet, wie Chewie an einen Hydranten pinkelt auf Coruscant. Und dann meinten die, das darf natürlich nicht sein. Wir müssen unsere Charaktere ordentlich behandeln.
Das ist ja nicht on brand.
Das ist nicht on brand, genau. Aber man merkt schon, da ist herzlich wenig Horror dabei bis jetzt. Im Gegenteil, wenn man in Schubladen denken möchte, ist da eher jetzt gerade die Mutterseele, die möglichst fernab von allem Schrecken bleiben möchte. Und deswegen kam es auch dazu, dass wir diesen, ich und mein Kollege und Freund Stu, den Podcast Schocker mit Schlogger gemacht haben, weil ich mich um ganz viele Horrorfilme rumgeschlichen habe. Und warum, da kommen wir jetzt gleich noch drauf zu sprechen. Und jetzt in diesem Podcast ganz viele Klassiker wie, keine Ahnung, The Thing, Der weiße Hai, Freitag der 13., Halloween, alles Mögliche dann eben nachhole in diesem Podcast, genau. So, jetzt habe ich ausgemacht.
Genau, weil du, ja, auf jeden Fall super spannend. Vielen Dank dafür. Also sage ich ja tausend Sasserin. Machst ja wirklich super, super viel. Auch super spannend mit den Büchern, das wusste ich auch noch gar nicht. Rute kennt man natürlich auch, klar. Mhm. Hast ja schon einige Kooperationen gemacht, sehr nice. Ja, aber wenn du sagst, herumgeschlichen, das ist ja schon mal ein spannender Einstieg. Das heißt, du holst jetzt eben mit dem Format ja vieles nach, was du auch nicht kanntest, was ja auch teilweise eben, wie du gerade schon selber genannt hast, auch einige Klassiker sind, wo jetzt absolute Horrorcracks, was, wie kann man das denn noch nie gesehen haben?
Ich weiß.
Aber so geht's ja, ist ja egal, ob das jetzt Horrorfilme sind oder nicht, so geht's ja vielen Filmfans, die natürlich dann sagen, wie kannst du diesen Klassiker denn noch nie gesehen haben? Wenn du jetzt so viel noch nachholst, wie war es denn bei dir, lässt du damit jetzt erst dein richtiges Horrorleben so aufleben oder gab es da schon mal früher eins und es ist dann nur brachgelegt wegen Kindern, wegen anderen Fokusthemen? Also warst du schon mal mit Horror in Berührung oder holst du das jetzt erst so richtig nach?
Also früher habe ich auch schon Horrorfilme geguckt, einfach weil ich Filme liebe und immer Filme geguckt habe. Ja. Und da es gibt sehr viele gute Filme, die nun mal Horrorfilme sind. Mhm. Die habe ich dann deswegen auch geguckt. Ich war auch ein Kind der Videotheken, zu jeder Videothek in Freiburg eine Karte gehabt. Und da habe ich natürlich dann damals auch sowas wie Saw gesehen oder halt Sachen, die so in diesen Zeitraum gefallen sind. Ring, ob die mir jetzt gut getan haben oder nicht, ich habe es mir auf jeden Fall angetan. Und ich glaube, was dazu geführt hat, dass ich das dann nicht mehr gemacht habe, ist, dass ich dann eine lange Beziehung hatte, auch mit dem Vater meiner Kinder, der eben die Einstellung hat, dass man sich ja nichts antun muss, was nicht gut ist. Und dieses nicht gut setze ich jetzt in Anführungszeichen.
Okay, okay, ja.
Also, dass es irgendwas ist, was dir vielleicht keine schönen Gefühle gibt. Mhm. Und das ist ja bei den meisten nun mal Angst. Ich weiß, ihr Horrorfans, und ich mache jetzt hier absichtlich, stelle ich mich da mal außen vor, ihr wollt gerne Angst haben. Das sehe ich irgendwie noch nicht. Da bin ich noch nicht ganz dran. Ich will einfach einen guten Film sehen.
Ja.
Und ich glaube, dass dadurch eine ganz lange Phase in meinem Leben war, wo ich eben eher nur positivere Filme geguckt habe. Aber das bezieht sich dann nicht nur auf Horror, sondern auch auf Dramen, auf alles Mögliche, was eben nicht so gut in Anführungsstrichen ist.
Ja, okay, verstehe ich. Nee, aber das ist, glaube ich, es geht vielen so. Wenn man das Umfeld nicht hat, also klar, es gibt natürlich auch so Hardliner, die arbeiten sich einfach selber rein, aber ich glaube, wenn das Umfeld nicht da ist, dann ist es auch gar nicht so leicht, weil meistens findet man Zugang, so war es ja auch bei mir, durch eben Freunde und Kumpels, wenn man sich dann eben dahingesetzt hat und alles runtergerockt hat. Aber wenn man sich in einem Umfeld dann eher dann sich bewegt, wo Horror auch einfach nicht gern gesehen ist oder eher abgelehnt ist oder einfach, die Sprachkomponente fehlt, um sich mit jemandem auszutauschen, dass man dann eben da gar nicht erst weiter eintaucht, das geht, glaube ich, vielen so. Was war denn so bei dir so der Einstieg? Kannst du dich erinnern noch bei dir zurück in die Kindheit, Jugend, so ganz bewusst, jetzt nicht mehr, vielleicht war mir hier da was im Fernsehen mal erhascht, aber weißt du noch bewusst so, was dein erster Horrorfilm war oder zumindest grob so, mit was du da eingestiegen bist, deine erste Berührung?
Also ich weiß, dass meine Schwester und ich oft heimlich ferngeguckt haben, wie wahrscheinlich auch alle unserer Generation damals. Und dann lief mal im Fernsehen Gremlins. Da haben wir auch nur eine Hälfte von gesehen. Ich habe den jetzt in den letzten 5 Jahren nochmal geguckt. Und dann ist mir erst aufgefallen, der ist ja noch viel mehr als so der Teil, den wir gesehen haben. Der hat sie
der dauert gar nicht 30 Minuten.
Ja, genau. Wir haben nur die Gremlins, also die von den bösen Gremlins dann gesehen. Der hat sie nachhaltig verstört. Das weiß ich, da war ich relativ jung. Aber ein Film, der mich wirklich verstört zurückgelassen hat, war tatsächlich Mars Attacks. Dabei ist es ja sogar eine Komödie. Ich fand es aber ultra schlimm zu sehen, wie, also für die Filme, für die Leute, die es nicht kennen, das ist dieser Film von diesen Aliens, die auf die Erde kommen und alle Menschen sagen, ja, komm, wir begrüßen sie friedlich, und dann stellt sich raus, dass die aber die Erde übernehmen wollen, und es wird aber immer so runtergespielt, und die haben so Waffen, und wenn die auf einen schießen, dann wirst du zum Skelett. Und zumindest bei der ersten Person, der wird so in den Bauch geschossen, und dann siehst du, wie die sich langsam auflöst und zu einem Skelett wird. Und das finde ich ganz, ganz schrecklich. Das ist auch, das kann ich auch in allen Filmen nicht haben, wenn man sieht, wie der Zustand von lebend zu tot geht. Und es ist nun mal bei Horror öfter so, also dass du siehst, wie Leute leiden, dass du hörst, wie Leute sterben. Das halte ich ganz, ganz schlecht aus. Und Mars Attacks habe ich, glaube ich, da war ich wahrscheinlich 10, 11 gesehen. Und ich habe da wirklich lange dann dran zu knabbern gehabt, dass ich richtig lange nicht schlafen konnte, weil, und da kommen wir auch wieder zu was, mein Gehirn diese Bilder dann auch nicht loslässt. Und ich dann dauernd drüber nachgedacht habe, was ist, wenn meine Eltern sterben? Also es hat quasi bei mir ausgelöst, über den Tod meiner Eltern nachzudenken.
Okay.
Ja, also über wie von einem lebenden, von irgendeiner Filmfigur in der bescheuerten Filmkomödie von Tim Burton komme ich zu Trauma, dass meine Eltern sterben und mich verlassen. Genau, wir wissen, wie das damals war bei manchen Filmen, aber um die Frage zu beantworten, bei mir der größte war eben Mars Attacks.
Ja, das ist crazy. Bei mir war das ja, den hatten wir auch neulich jetzt im Podcast, bei mir war das ja Watership Down, unten am Fluss, ne? Mit den Hasen, der böse Film, wo meine Eltern auch damit dachten, ach, guck mal, einen Kinderfilm, lass mal die mal allein im Wohnzimmer sitzen. Und irgendwie 40 Minuten später kam ich dann heulend in die Küche und hab geschrien, ich will nicht sterben, ich will nicht, dass ihr sterbt, ich will, dass niemand stirbt.
Ich glaube, Watership Down habe ich noch nie ganz gesehen, aber ich weiß, der Anfang allein, diese kleine kurze Sequenz, wo sie erzählen, wie die Welt entstanden ist, in so einem ganz abstrakten Stil, die finde ich schon so schrecklich.
Die Hasen wurden kreiert, um gejagt zu werden, und sie müssen alle, also
und ne, alle werden so, böse, genau.
Alle sind der Feind und sie sind die einzigen, die gehetzt sind das ganze Leben lang, und es ist ganz fürchterlich. Also ich habe den auch jetzt seit der Kindheit nicht mehr gesehen gehabt, und es ist schon Wahnsinn, was man sich als Kind da, wo die Eltern dachten, ach ja, hier guck mal, schön Zeichentrick.
Ja, und früher gab es ja, also ich wage jetzt die steile These, dass früher es ja noch mehr von in diesen Zeichentrickfilmen gab, die einfach zu krass sind. Also hier Watership Down.
Ja, von demselben Regisseur gab es ja auch noch diesen Pest Dogs oder sowas. Oder ich weiß gar nicht mehr, auf jeden Fall auch so mit so Hunden, der auch super, super hart ist.
Ja, oder es muss ja nicht ganz so hart sein. Es kann ja auch, wie heißt es, alle Hunde kommen in den Himmel, Charlie, alle Hunde kommen in den Himmel. Oder Feivel der Mauswanderer
oder das Kapp Geheimnis von Wim. Oder sowas. Es gab, es gab ja immer diese Filme, wo noch, wo man dachte, man kann Kindern scheinbar mehr zumuten, ohne dass sie gleich Schaden davon tragen.
Aber ich höre oft von, gerade von Horrorfans, dass sie dadurch dann angefixt wurden. Also das, und dann, woher sollst du denn wissen, was ist Schaden und was ist an? Oder ich verstehe dann manchmal nicht, dass die Leute auch einen Schaden hatten, aber diesen Schaden als ersten Fix gesehen haben, weil sie gedacht haben, das war irgendwie, hat mich traumatisiert, aber ich fand's geil.
Ja, also das kann ich auf jeden Fall nicht sagen bei dem Film, weil da war ich, glaube ich, auch noch, also da war ich erst 5 oder so,
oh
also
Gott,
das war wirklich früh, so 5, 6 vielleicht. Nee, also das kam dann schon eher später, also meine Horror-Story, die ich immer gerne erzähle, ist, dass ich alleine mal mit irgendwie 11 Jahren Predator geguckt habe, Predator 1, und dann da 2 Wochen nicht schlafen konnte.
Den habe ich noch
Angst
nicht gesehen.
Weil ich Angst hatte, der Predator kann sich ja so tarnen, das ist ja das Ding. Ne? Der hat ja so eine Tarnfunktion, dass er nur noch so wie so ein Schemen ist, also siehst dann durch und durch, wie so ein Chamäleon. Und ich hatte dann 3 Wochen Angst, dass der Predator getarnt in meiner Zimmerecke steht. So, das war mein Trauma, mein richtiges so, es ist ja auch kein Horror-Horror, aber so Sci-Fi-Horror, sagen wir mal. Aber das ist so mein erster richtiger, abgesetzt jetzt von eben zu harten Trickfilmen. Und ja, das war schon so ein Ding. So irgendwie war es krass und ich hatte voll Angst, aber irgendwie war es auch cool. Ne? Also das verstehe ich schon, das Ding. Und das war sicherlich auch so ein Anfixen, weil man dann schon denkt so, ja, ich würde schon gerne noch mehr sowas sehen. Aber es ist auch da wieder das Umfeld, weil mein Bruder halt war halt, ist halt älter und der hatte schon halt Dutzende VHS mit Filmen, die ich nicht sehen darf. Und das war natürlich immer dieses Ding, ich will das aber auch sehen, was der sieht. Ne?
Ja, ich bin die aber Älteste, vielleicht macht das auch einen Unterschied. Hatte niemanden drüber.
Ja, okay. Warst du eigentlich diejenige, die anderen anfixen muss? Guck mal, Mars Attacks. Nee, hast ja selber nicht. Nee, aber verstehe ich total. Aber das muss natürlich nicht sein. Ne? Also, es kann natürlich dann den Reverse-Effekt haben und siehst halt was und denkst, oh mein Gott, das will ich nicht mehr sehen, gib mir wieder heile Welt, Blümchenkomödien. Aber wenn du jetzt sagst, okay, das war dann bei dir dieser ausschlaggebende, oh Gott, das wollte ich eigentlich gerade nicht sehen, das hat irgendwas ausgelöst, was ich nicht wollte, war bei dir Mars Attacks. Aber das war ja trotzdem auch eine Eigenschaft, die ja ganz, ganz menschlich ist eben, Angst vorm Tod. Und bei vielen ist es ja auch, wenn die so Horrorsachen gucken, also es gibt ja komplett unterschiedliche auch so Triggerpunkte für jeden. Für manchen ist es halt Tod, für manchen ist es Dunkelheit, ne? Für andere ist es irgendwie Geister, Übernatürliches, die anderen können eher einen so einen Killer nicht sehen, weil sie glauben, okay, der Killer ist realistisch, der kann im echten Leben da sein, die Geister glaube ich jetzt vielleicht nicht dran. Also was würdest du sagen bei dir? Ist das schon dann auch, ist dieses Sterben an sich irgendwie dann doch der Triggerpunkt bei dir? Oder gibt es noch andere Dinge, die dich im Horror wirklich da triggern oder wovon du Angst hast, sag ich mal?
Ja, also es ist natürlich, habe ich natürlich eigentlich keinen Bock, erschreckt zu werden. Das heißt, wenn ich in einen Film gehe und nur darauf warte, dass gleich ein Jumpscare kommt, finde ich das prinzipiell eigentlich erstmal nicht geil, weil
Prinzipiell doof,
erschreckt zu werden, genau. Aber irgendwie, ich glaube, ich werde jetzt langsam gefixt oder geeased, dass ich das besser aushalte. Mhm. Ich fand zum Beispiel hier Long Legs, ich war die ganze Zeit angespannt in diesem Film, weil der so eine krasse Atmosphäre erzeugt durch den Sound und durch die Bilder, weil du so viel im Hintergrund auch entdecken kannst. Und dabei ist ja hoffentlich kein Spoiler, dabei passiert in dem Film, da kommt ja eigentlich kein richtiger Jumpscare. Also es ist am Anfang was, nee, aber eigentlich nicht. Diese Spannung, die wird nie in einem Knall aufgelöst. Nee. Und das fand ich rückblickend, kann ich das wertschätzen, weil ich das filmtechnisch sehr cool finde, dass der Film das schafft, diese Atmosphäre aufzubauen. Was aber nicht heißt, dass ich beim Film es dann geil fand. Genau, aber was du meintest, wovor ich persönlich Angst habe, ist auf jeden Fall dieses Thema von Sterben. Also Vergänglichkeit zu sehen und dieses Leiden, und das muss man nicht mal sehen. Also ich finde es auch ganz schrecklich, wenn man Sachen nur hört. Ich zum Beispiel den Film Climax, den kennst du ja wahrscheinlich, dieser französische. Ja,
von Gaspar Noé.
Genau, von Gaspar Noé. Ich bin halt sehr neugierig, das ist mein Problem. Also ich ganz viel will ich dann gucken. Und bei Gaspar Noé, da war es bei Climax, den mussten wir abbrechen. In dem Moment, wo also da geht es ja so eine Tanzgruppe, die unter Drogen gesetzt wird und dann eskaliert das alles in der schrecklichen Spirale des Wahnsinns. Und in dem Moment, wo die eine Mutter ihr Kind in einen Strom, in so einen Raum einsperrt.
Ja, also Sicherungsraum.
In einen Sicherungsraum, genau. Also der Raum ist an sich nicht schlimm. Und man hört das Kind im Hintergrund Mami, Mami schreien. Und dieses, wie das da geschrien hat, da habe ich gedacht, sorry, ich glaube, ich halte den Film nicht aus, weil ich mir da schon vorgestellt habe, was jetzt alles passieren wird. Und also klar, Sterben, Vergänglichkeit und dann natürlich, wenn man Eltern wird, wenn man ein Elternteil wird, ist das Thema Kinder natürlich für mich auch sehr schwer auszuhalten. Ich meine, das werden alle kennen. Ich weine sogar manchmal, wenn ich eine Doku gucke und eine Vogelmama schubst ihr Kind aus dem Nest raus. Einfach, dass das Kind nicht mal stirbt, sondern einfach nur wegfliegt. Also ich bin sehr dünnhäutig beim Thema Kinder geworden. Das heißt, ich würde sagen, das sind meine zwei großen Horrorfilmängste, ist eben, dass ich sehe, wie jemand stirbt. Also nicht nur jemand wird erschossen, sondern ich sehe es richtig, ich höre es richtig, es wird langgezogen. Ganz schlimm finde ich, wenn jemand verbrannt wird, am schlimmsten noch in einem Sack verbrannt wird. Das passiert ja auch öfter. Da muss ich mir auch richtig die Ohren zuhalten, weil es auch nicht mal hören kann. Und eben das Thema, wenn Kindern was passiert.
Ja, also klar, das als Elternteil, das glaube ich, also ich habe selber keine Kinder, aber ich kann das nachvollziehen, das hört mir auch immer wieder. Ich hatte ja auch die liebe Silke Schröckert schon mal hier, die hat ja selbst auch Kinder und ist genau das Gleiche. Ne? Daniel ja auch, er sagt ja selbst, früher konnte er alles gucken, heute, wenn Kinder im Spiel sind, es macht einfach was mit einem, das glaube ich total. Von daher völlig nachvollziehbar, dass das natürlich auch dann ein Wunderpunkt ist, was ja im Horror leider auch oft genutzt wird. Und die Kleinwerkszene ist auch böse, also die tut mir selbst als Nicht-Elternteil weh.
Ja, ich habe es ja nicht gesehen, zum Glück.
Weil es einfach auch so fies aufgebaut wird. Ja, man sieht natürlich auch später nichts, also so geht er nicht rein, aber ja, es passiert dann natürlich schon was, das kann man sich ja denken und das ist nicht schön. Deswegen verstehe ich das total, dass das ein Wunderpunkt dann in dem Sinne ist. Das heißt natürlich auch, da hat die Wahrnehmung ja auch bei dir dann völlig verändert auch, ne? Also das eine ist quasi das Sterben, okay, das war immer schon das Ding bei dir, das konntest du einfach nicht sehen, aber eben natürlich, dass der Punkt mit Kindern und so weiter und hat sich natürlich dann auch über die Jahre gefestigt durch dein Muttersein und natürlich auch die Arbeit mit deinen ganzen Illustrationen. Du machst eben auch ja sehr viel überhaupt mit Familie und Kinder und das ist ja natürlich alles ein Thema, was im Horrorfilm ja auch gerne dann eben das Shock-Value manchmal genutzt wird. Und das sitzt ja dann auch tief.
Ja, aber ich kann sehr wertschätzen, dass gerade das Genre Horror eben ganz viel ausloten kann. Und dass das theoretisch zum Thema Gewalt gegen Kinder geht, das verurteile ich ja prinzipiell dann nicht. Ich finde es ja eigentlich cool, weil wir wissen ja alle, das passiert ja nicht echt, was wir da sehen.
Ja, natürlich.
Und dass eben der Horror an sich da dahin geht, wo es weh tut, finde ich prinzipiell schon interessant. Das ist nur dann wirklich ganz subjektiv für mich nichts.
Ja, okay, verstehe ich. Hast du zufällig, den hatten wir auch nicht vor allzu langer Zeit, hast du Des Teufels Bart gesehen gehabt?
Nein, aber ich glaube, ich weiß, wie der Film abläuft. Ich kann mir auch vorstellen, was da passiert. Da würde mich allein schon diese ultra-depressive Stimmung die ganze Zeit, die würde mich schon total runterziehen. Genau, das kommt ja auch noch dazu, dass wenn du mitkriegst, dass es Figuren wirklich richtig scheiße geht und immer schlechter geht, und bei Des Teufels Bart, das ist ja wirklich eine da kriegst du ja mit, wie ein Mensch gebrochen
genau,
wird.
So eine oder schon Force, ja.
Genau, oder schon gebrochen ist, weil das System und die Zeit, in der sie lebt. Und dass dann noch dieses Thema mit Kind dazu kommt, da reicht mir, glaube ich, schon, wenn mir jemand erzählen würde, beziehungsweise ich kann es mir denken, was in dem Film passiert.
Ja, weil der genau das, ne? Also es ist ein super spannendes Thema. Es ist ein Thema, das wichtig ist, gezeigt zu werden, auch als Aufarbeitung. Aber es ist natürlich mega unangenehm. So, und das, aber wie du sagst, es ist einerseits halt ein Genre, das das hergibt, was gut ist, aber eben auch, man muss halt echt auch, gerade wenn man weiß, man hat einen wunden Punkt, man muss sich auch nicht alles antun aus Zwang. Und das ist schon ein Film, der ging mir auch echt an die Nieren. Und das, wie gesagt, auch ohne selbst Elternteil zu sein. Ich glaube, das ist schon ein Film, der da auch auf die Probe stellt, was das angeht. Deswegen muss man, glaube ich, nicht machen, wenn man da eh empfindlich ist. Deswegen, aber da kam ich nur drauf, weil er eben auch noch nicht lange her ist.
Ja, manchmal weiß man sie halt auch nicht. Dann sitzt du dann da in dem Film
total.
Und dann kommt das, oh Gott, ja.
Ja, und dann wird man kalt erwischt. Ja. Aber mal komplett allgemein mal gesprochen. Für dich jetzt, wo du in dem Thema jetzt wieder mehr drin bist, jetzt wo du viel entdeckst, auch Dinge entdeckst, die andere schon eben vielleicht vor langer Zeit entdeckt haben, heute als Klassiker gelten und natürlich auch mit einem völlig anderen Blick heute so rangehst. Du hast ja vorhin so schön gesagt, du möchtest jetzt erstmal, du sagst ihr Horrorfans und du bist jetzt erstmal, du stellst dich noch ein bisschen davor und sagst, okay, ich entdecke ja gerade erstmal die Wunderwelt, die ihr schon lange kennt. Und hast natürlich jetzt erstmal eine ganz frische Herangehensweise auch ans Genre. Was ist denn für dich, weil du sagst, du möchtest letztendlich erst in erster Linie möchtest einen guten Film sehen?
Ja.
Was macht denn für dich einen guten Horrorfilm ganz persönlich für dich aus? Was muss der bieten, damit du sagst, okay, ja, verstehe ich, nehme ich mit, das war ein guter Film.
Für mich persönlich, ne, weil ich ja gerade schon gesagt habe,
ganz persönlich.
Für mich persönlich.
Ja, genau.
Also klar, Atmosphäre, wie jetzt zum Beispiel bei Longlegs, ist was sehr Interessantes, wenn ein Film es hinkriegt durch, keine Ahnung, dass er auch viel Raum lässt im Hintergrund, dass du die ganze Zeit im Hintergrund irgendwas suchst, dass es ein guter Sound ist, das ist schon sehr stark. Ein Film, der mich auch im Alltag verfolgt und das ist jetzt auch Thema, dass er es vielleicht schafft, auch auf den Alltag zurückzugehen, ist dieser Kurz, also er wurde auch lang verfilmt, aber ich kenne nur den Kurzfilm Lights Out. Ja. Also ich kenne nur den Kurzfilm auf YouTube, der ist ja, keine Ahnung, 4 Minuten lang. Und ich muss immer an den denken, wenn ich das Licht aus- und anmache im Treppenhaus. Und das finde ich schon auch faszinierend, dass der das so geschafft hat, eine alltägliche Situation Licht an, Licht auszunehmen und daraus sowas Gruseliges zu machen. Also das finde ich gut.
Dann, der Langfilm ist übrigens, also ich mag den, der wird auch öfter gerne verstehen.
Den Kurz oder
so.
Den Langen?
Beide. Ich mag aber auch den Langfilm da draus. Weil das ist ja so ein Ding, wo viele gesagt haben, ach, das wird doch eh nichts. Du kannst nicht aus dieser einen Idee wieder einen Langfilm machen. Ja, aber ich finde, das haben sie da doch ganz gut hinbekommen. Also ich finde, den kann man wirklich gut gucken. Also
ja, so interessant. Ich weiß nicht, ob ich den gucken will, aber das ist schön zu hören.
Aber wenn du doch mal Lust, in Anführungszeichen, drauf hast, der geht. Also ich finde, der ist nicht so, viele wälzen den so ab, so als New Modern Horror, Quatsch für Kinder, so, also für Teens, so. Finde ich gar nicht. Also ich finde, dass dieses Gimmick haben sie lang genug drin ausgespielt, damit es immer noch funktioniert. Aber das nur dabei. Der Kurzfilm ist super effektiv, weil gerade eben dieses irgendwas aus dem Alltag nehmen, was du jeden Tag machst und das auf Horror umkehren, ist halt super fies.
Ja, das finde ich auch dann sehr effizient. Oder bei Atmosphäre fällt mir gerade noch It Follows ein. Da ist ja auch was, oder auch Alltag.
Auch.
Da ist, dass du im Hintergrund siehst, jemand kommt auf dich zu. Und dann stehst du dann draußen und denkst, oder du guckst im Film die ganze Zeit nach hin und denkst, okay, die Person, die gerade auf die Kamera zuläuft, das finde ich total effektiv, dass du da eben, du bist total herausgefordert die ganze Zeit, das finde ich super.
Dann, ich bin ja abgebrüht, ne, aber nach It Follows habe ich mich 2 Wochen auf der Straße umgedreht. Ich fand das so schlimm, weil das ist mein Triggerpoint, dieses verfolgt werden. Ich finde das ganz schlimm. Ich finde es ganz schlimm, verfolgt zu werden. Das ist genau wie bei Horrorspielen, wo du irgendwie dich nicht wehren kannst und du kannst nur so vor irgendeinem Monster weglaufen oder so. Ich hasse es. Dieses Gefühl, ohne dich wehren zu können, verfolgt zu werden. Das ist aber halt volles auch so, weil du kannst dich halt nicht wehren. Du kannst einfach nur dich verstecken. Da kommt aber irgendwas unaufhaltsam irgendwie hinter dir her. Das finde ich ganz, ganz fürchterlich. Und das hat bei It Follows komplett bei mir alle Wände eingerissen. Ja.
Freust du dich dann auf den nächsten Teil oder hast du dann auch eher?
Ich hoffe, die machen halt die Lore nicht kaputt, weil das so ein Film ist, der für mich ganz gut alleine stehen kann. Trotzdem habe ich natürlich Bock, weil ich die Formel geil fand, aber ich hoffe, sie versauen es damit nicht so ein bisschen. Aber It Follows per se jetzt, die Idee allein ist der Hammer, finde ich. Deswegen
ja,
atmosphärisch, Brett. Aber bitte, weiter.
Was gefällt mir noch? Also in letzter Zeit hat mir noch gut gefallen Possession, weil der geht auch in die Richtung, das ist eigentlich alles schrecklich, was wir da sehen. Und das war so ein Film, da habe ich hingeguckt, es geht ja um eine ganz schreckliche Trennung. Und von der ersten Sekunde an war ich von dem Film so gefesselt, weil der so ein auch diese Spirale irgendwie, diese 2 Figuren, die sich so im Wahnsinn gegenseitig mit runterziehen. Und ich finde, das macht der Film hier auch total toll. Ich weiß nicht, ob das zur Atmosphäre gehört oder eben nicht, dass das nicht unbedingt eine ängstliche Atmosphäre ist, sondern so eine beklemmende Atmosphäre. Dass das irgendwie, das ist was Unschönes, aber im Film gut dargestellt, dass das, was mir auch als Zeichnerin total wichtig ist, ist Dinge relatable, also dass man sich darin wiederfinden kann, darzustellen und gern auch überspitzt, dass du halt so ein bisschen siehst, okay, stimmt, so fühlt sich das Gefühl für mich an. Und ich finde, bei Possession zeigen die total überspitzt und in einer Metapher, wie sich eine schreckliche Trennung auf Menschen und auch auf das Kind von den beiden auswirkt. Und das hat mir bei dem gut gefallen. Da komme ich zum nächsten Punkt. Kreativität finde ich bei Horror auch total gut, weil das Genre sich ja sehr stark ausleben kann und da eben auch den vielleicht verschrienen Elevated Horror hervorruft, dass irgendein Monster eigentlich nur für eine mentale Krankheit oder für irgendwas anderes steht, wo ich mich jetzt langsam auch immer mehr mit abfinde, dass mir das tatsächlich gefällt. Also es darf natürlich nicht abgenutzt werden, aber zum Beispiel Babadook, den fand ich, also ich habe nicht alles gesehen, weil ich so im Kino saß, der lief in der Sneak, aber ich fand den ziemlich gut und ich mag es, wenn man gute Metaphern findet, um Leuten zu zeigen, du bist nicht alleine und so fühlt sich das an. Und jetzt Kreativität, was anderes in eine andere Richtung, nicht nur diese Metaphern, ist zum Beispiel auch Final Destination. Die Reihe fand ich total unterhaltsam, weil mit dir als Filmzuschauer so gespielt wird. Dir wird vorgehalten, wie ein Film Dinge aufbaut und dann wird damit gespielt, mal abgesehen von den kreativen Toten, die wir da sehen. Und das gefällt mir da auch total gut.
Ja, okay. Ja, schöne Zusammenfassung der verschiedenen Facetten. Und wie du sagst, das finde ich am spannendsten, genau, Kreativität. Ich finde auch, Kreativität ist bei Horror eigentlich das Wichtigste für mich auch mit, weil, wie du sagst, das Genre kann alles. Und ich finde, so viele Horrorfilme halten hinterm Berg mit dem, was sie eigentlich könnten, weil sie sich nicht trauen oder weil sie nicht die Idee vielleicht fehlt, die zünden. Aber also ich finde, viel zu viele Horrorfilme nutzen dieses, wir können eigentlich alles machen, weil wir fantastisch sind, gar nicht aus. Und ich finde, wenn ein Horrorfilm sich auch wirklich Sachen wagt und da eher und dann eben wirklich um die Ecke denkt oder eben über den Tellerrand, das finde ich auch für mich auch ein wichtiger Faktor. Und das finde ich auch spannend, dass du das sagst, ja.
Ja, das finde ich interessant, weil ich glaube, dass Leute, die viele Horrorfilme oder auch viele Filme gucken, die kritisieren dann einen normalen, in Anführungszeichen, Horrorfilm auch viel schneller, weil sie eben dieses große Potenzial schneller sehen. Und das ist vielleicht auch das, was viele dann an diesen Metaphern-Horrorfilmen stört, dass sie halt sagen, ja, okay, es steht wieder nur für eine Metapher und es ist nicht, geht nicht richtig in die Vollen und wieselt sich so raus, was ich ja persönlich eigentlich auch ganz schlimm finde, was jetzt vielleicht widersprüchlich klingt, wenn ein Film mir was zeigt und dann ist es gar nicht passiert, sondern es hat sich eine Figur nur vorgestellt. Das finde ich auch immer ziemlich doof, weil ich so überrascht bin. Also ich habe jetzt neulich Hush gesehen von Mike Flanagan. Ja. Und da geht es um eine Gehörlose, die eben von einem Verrückten in ihrem Haus im Wald dann, also Home Invasion, überfallen wird. Da haben wir auch eine Folge bei Schocker mit Schlogger dann drüber gemacht. Mhm. Und da sieht man so, wie sie dann rausrennt und plötzlich von ihm umgebracht wird, so nach einer Stunde des Films. Und ich war so überraschend, habe mich so gefreut, weil genauso wie bei dir, André, dass ich dann denke, ja, da traut sich der Film mal irgendwas anderes zu machen. Geil, die Protagonistin stirbt irgendwie mittendrin. Aber Spoiler, es war natürlich nur ihre Vorstellung. Was, genau. Was passiert, wenn ich, sie stellt sich halt vor, was kann ich jetzt machen? Wenn ich jetzt rausrenne, bringt der mich um. Und deswegen, ich mag es auch sehr gerne, wenn Filme was Unerwartetes machen. Also es muss nicht dann unbedingt krass kreativ sein oder extrem werden, aber dass sie so damit spielen, was auch das Medium Film an sich kann. Also da komme ich wieder so weg von, ich bin jetzt kein Horrorfan, aber ich bin einfach ein Filmfan. Und das gefällt mir dann, wenn das so alles auch ausgelotet wird. Und ich glaube, wenn ich so rumdrehe, dann kann ich das besser verstehen, weil ich auch bei vielen Filmen denke, generell Filmen, nicht nur Horror, boah ja, jetzt hättest du aber auch mal dich trauen können, irgendwas durchzuziehen und nicht dieses Zurückwieseln am Ende dann ganz oft.
Ja, verstehe ich, was du meinst. Ich meine dieses, okay, wir sehen gerade irgendwie ein Szenario, was die Hauptfigur sich nur vorstellt in verschiedensten Facetten. Zum Beispiel, wenn ich aus dem Fenster gehe, dann bringt er mich so um. Wenn ich aus der Tür gehe, bringt er mich so um. Das ist ja eigentlich cool. Das kann cool sein, kreativ. Ja. Aber bei Hush bin ich ganz bei dir. Bei Hush hat es mich richtig genervt. Weil der Film war eigentlich so konsequent bis dahin, dass das irgendwie wie so eine False Trap war. Das war irgendwie so ein bisschen so.
Ja, genau. Also du sagst schon richtig, eigentlich finde ich das auch cool, weil dann hat der Film die Chance, ganz viele Tode zu zeigen oder lustige.
Ja. Aber ich finde, da war es nicht passend, weil das war so ein Happy Death Day Ding. Da war die Tonalität für mich nicht stimmig. Also weil Hush war ja schon sehr böse eigentlich und sehr, sehr düster und ich finde den auch echt gruselig. Einfach weil dieses Szenario auch so beklemmend ist. Und da hat für mich dieses, falscher Tod oder einfach nur dieses Dream-Szenario dann im Moment irgendwie, war das völlig unpassend. Hat mir gar nicht gefallen bei Hush.
Aber du sagst, Happy Death Day zum Beispiel, den mag ich ja gerne, weil ich mag auch Horrorkomödien, weil der eben da, also wenn sie tonal richtig funktionieren, weil ich bin so ein bisschen erleichtert. Da kann ich eher so in die Final Destination, okay, zeig mir bescheuerte Tode, so wie auch in, wir hatten ja jetzt The Monkey jetzt gesehen neulich von aus Perkins. Und den fand ich auch wieder gut. Also ich verstehe auch die Kritik an ihm, aber mir hat der dann eben Spaß gemacht, weil ich dann dachte, ja, okay, cool, wir haben hier Horror ein bisschen aufgelockert durch eben so ein bisschen Quatsch.
Ja, okay, also das, wenn Horror so ein bisschen Comedy-Aspekte mitbringt, geht die auch leichter runter dann.
Ja, also ich sehe dann auch, ich glaube, dann werde ich auch ein bisschen, gehe ich weg von, ist das jetzt ein guter Film, sondern einfach nur, hat mich der Film unterhalten.
Ja, okay, verstehe ich. Dann musst du mal auf jeden Fall auch, wenn der zu uns kommt, jetzt demnächst diesen Hard Eyes, habe ich jetzt die Tage gesehen. Hard Eyes? Das ist ein Valentinstag-Slasher.
Also Herzenaugen?
Genau. Das ist ein Killer, der bringt zu Valentinstag Pärchen um und hat eine Maske mit Herzaugen, wo man sieht immer in seiner POV so zwei Herzen rumgucken. Und der ist wirklich eine Mischung aus 50% Slasher und 50% wirklich astreiner Romcom. Also es ist wirklich, deswegen verstehe ich auch, der Film wird sehr kritisch eher betrachtet, aber es ist halt auch ein Problem, weil Hardcore-Horror-Fans werden den zu schnulzig finden, weil das auch richtig durchzieht, das Rom-Com-Ding. Und naja, Rom-Com-Fans würden halt die doch teils sehr krassen Splatter-Szenen stören.
Ja,
der ist sehr dazwischen. Ich fand den, also ich gucke halt wirklich auch alles. Und ich gut gemachte Rom-Com ziehe ich mir auch rein, wenn sie wirklich nice ist. So. Und ich fand den wirklich charmant. Und ich fand auch eben diese 50% beide für sich gesonnen charmant. Deswegen, ich fand den unterhaltsam. Ich glaube, das könnte vielleicht auch was für dich sein, weil er teilweise wirklich lustig ist. Das heißt, du hast wirklich, auflockernden Film, aber dann immer wieder eben mit sehr brutalen Spitzen. Ich fand die Mischung echt gelungen.
Ja, oder mir fällt dann auch zum Beispiel Warm Bodies ein. Das ist ja eine Zombie-Komödie, auch mit, es ist halt ein Teenie, Young Adult Rom-Com, bisschen, es ist wahrscheinlich nicht so ganz krass, wie jetzt Hard Eyes klingt.
Nee, aber es ist eher so halt Coming of Age auch und so.
Ja,
genau.
Coming of Age, du hast halt aber auch zwei, die sich verknallen und einer ist halt ein Zombie. Und teilweise sind die Zombies, wenn sie dann extremer werden, sind halt auch richtig, die sehen halt auch richtig düster aus dann. Der wird jetzt nicht in so krasse Gewaltspitzen gehen, aber hat auch auf jeden Fall Horroranteile.
Ja, absolut. Ja, okay, das ist auch schön, dass du dir auf jeden Fall da so ein Subgenre noch genommen hast, wo du weißt, okay, wenn ich das gucke, da bin ich vielleicht auch nicht ganz so angespannt immer wie bei anderen Horrorfilmen.
Ja, oder auch, dass du siehst, wie schlimme, brutale Sachen passieren. Das kann ja, also ich muss mir kein Torture-Porn angucken. Das ist ja wahrscheinlich klar, dass ich da auch kein Fan von bin. Aber wenn es irgendwie lustig verpackt wird und man dann wirklich sieht, dass Leute Spaß daran haben, irgendwas Bescheuertes auch zu zeigen. Und dann, da kann ich auch noch kurz ausholen, am geilsten ist natürlich, wenn ich weiß, dass das alles handgemachte Effekte sind. Jetzt zum Beispiel The Thing hat ja schon ziemlich schlimme Szenen, vor allem dieser Hund. Aber weil das alles, also diese Hunde, die da gehäutet sind, diese Masse, aber besonders, weil der handgemacht ist, hat mich der so begeistert, weil du halt weißt, da gab es keine Computereffekte. Und das finde ich dann bei so Filmen, die dann kreativ auch Morde machen, dann auch noch mal interessanter, wenn du dir überlegst, okay, wie haben die das denn per Hand alles? Also da gehe ich dann, da habe ich dann vielleicht so einen künstlerischen Abstand.
Ja, okay, da guckst du eher auf die Produktionsebene und denkst dir, wow, wie haben sie denn das jetzt gemacht?
Ja, oder bei, was war's, Society? Ist der so? Ja, genau, wo am Ende dieses totale Body-Horror-Sex, diese Orgie ist.
Diese Orgie, ja.
Die ist ja auch total eklig, aber weil das eben alles handgemacht ist, ist man da so fasziniert davon, was man da sieht.
Ja, das verstehe ich komplett. Ja. Das ging mir tatsächlich schon früh so. Ich habe mir früher immer schon echt auf den ersten DVDs dann auch immer das Bonusmaterial angeguckt, weil ich immer wissen wollte, wie wurden Effekte und so gemacht. Deswegen, auch das erschafft ja recht schnell so eine Abstraktion von dem, was man sieht. Ja. Also du verarbeitest dann viel schneller auch den Film als Film, egal wie schlimm es jetzt gerade war, weil du dann erstmal reingehst, okay, erstmal den FX, das FX-Reel gucken und erstmal schauen, wie haben sie es gemacht.
Vielleicht ist es auch blöd für manche, weil sie dann halt so rausgehen und den Film mehr als Film sehen. Und du willst ja eigentlich im Idealfall nicht gerade wissen, dass du einen Film guckst, sondern du willst ja in der Geschichte drin sein.
Das stimmt. Also ich meine natürlich, Practicals können auch nach hinten losgehen. Ich glaube eh auch, dass gerade Jüngere, wenn die jetzt noch mal eben die Retro-Klassiker sehen, dass die auch schneller eher Sachen belächeln als wir, weil wir eher noch so eben, wie du sagst, den künstlerischen Aspekt sehen. Wir können das wertschätzen, dass da eben haptisch gearbeitet wurde, was man eben ja heute kaum noch macht, leider. Ich glaube aber auch gerade, dass Jüngere dann eher so Sachen belächeln, weil sie eben natürlich so teils auch ein bisschen aus der Zeit gefallen wirken. Ich finde, bei The Thing geht's immer noch richtig gut, weil die Effekte sind einfach 1A und auch immer noch von der Inszenierung immer noch top. Aber ich verstehe auch, wenn dann man eher sagt, ja, okay, das sieht aber auch schon eher nach Pappmaché aus, irgendwie alles heutzutage. Ne? Von daher
verstehe ich
auch beides ein bisschen. Ja, okay, also gerade so auch Body-Horror, natürlich auch super spannendes Genre. Was sind für dich noch spezifische Horror-Genres jetzt, die für dich gut funktionieren, wo du sagst, okay, die schaue ich wirklich gern? Und gleichzeitig auch, was sind denn welche, wo du auch sagst, oh nee, habe ich schon zu viel von oder geht mir gar nicht rein, kann ich nicht gut gucken, langweilt mich, whatever. Was sind denn so deine Pros und Cons in den Subgenres?
Ja, genau. Also wenn Filme kreativ sind und ein bisschen leichter sind, dann habe ich natürlich einen besseren Zustieg dazu. Und dass ich es eben durch meinen Hintergrund auch gern mag, wenn es für irgendeine Metapher steht. Keine Ahnung, jetzt habe ich gerade Woman in the Yard gesehen. Da weiß ich nicht, ob ich jetzt da noch drüber spoilern kann. Aber den fand ich zum Beispiel deswegen ganz gut. Was auch immer, macht daraus, was ihr jetzt wollt. aber was geht für mich gar nicht? Ja, es ist halt diese Gewalt, weil Gewalt geil ist. Also es gibt so ein paar Filme, ich habe so eine Liste an Filmen, auch für den Podcast, die ich einfach niemals gucken möchte.
Okay.
Das ist eindeutig Terrifier 2. Also allein diese Szene, die
wie Bettszene. Sie
mit
der,
genau, die Bettszene, wo sie dann mit Salz noch überschüttet. Das muss ich nicht sehen. Ich verstehe, warum man das gut findet und das kritisiere ich auch nicht, aber ich glaube, ich werde das dann nicht mehr los. Dann ist es sowas wie Hereditary. Da kriege ich allein schon Gänsehaut, wenn mir nur jemand erzählt, was da passiert.
Okay.
Weil ich da schlimm finde, wie die Familie auseinanderbricht. Ich habe mal so einen Soundschnipsel gehört, wie am Ende, die Mutter hängt ja dann an der Decke und macht das mit dieser Klavierseite.
Ja.
Und wie der Sohn einfach nur Mutter schreit. Und das habe ich schon nicht ausgehalten. Also irgendwie ist da was
drin, was
ich nicht kann. Und ein Film, den ich jetzt, von dem ich neulich gehört habe, heißt der Tatanomorphose?
Ja, ich weiß nicht, du meinst, die hat Bush Media rausgebracht, so ein aus dem Body-Horror-Ding von 2013, glaube ich.
Genau, um was geht's da? Es geht darum, dass wir einer Frau langsam zugucken, wie sie zu einer Leiche wird.
Sie verfault, also, ne?
Sie verfault, genau, beim lebendigen Leibe. Und das ist ja, ich glaube, das ist genau das, was ich ganz schrecklich fände. Und eben auch Torture-Porn und irgendwas.
Ja, okay. Also vor allem Selbstzweck, Gewalt-Selbstzweck. So. Das kannst du.
Ja, und auch eben dieses Familiending. Also ich glaube, allein bei Speak No Evil, dass ich mir vorstelle, was da, also das ist wieder mit Kindern, klar, was da passiert im Original jetzt. Oder bei, wie heißt denn das mit der Käsereibe, wie heißt dieser Film? Evil Dead Rise?
Evil Dead Rise.
Genau, allein da kann ich mir schon nicht mal das Cover angucken, weil ich es so schlimm finde, dass eine Mutter das ihren Kindern antut.
Sich gegen ihre Kinder wendet, ja.
Genau, und das ist, glaube ich, dann auch das, was mich bei Hereditary dann so stört, dass du mitkriegst, wie dieses Vertrauen so krass gebrochen wird.
Ah, okay, spannend, ja.
Ja.
Also es geht dir dann eben noch nicht, also Hereditary natürlich kenne ich viele, die sagen vor allem, boah, kann ich nicht, weil eben dieses krasse Paranormale, beziehungsweise eben diese fast schon Kult-Satanismus-artig da drin steckt. Oder von mir aus auch, ich kann es nicht, weil eben da auch natürlich Gewalt gegen Kinder drin vorkommt und so weiter. Für dich ist es aber vor allem eher genau dieses Familiending, ne? Dass dieses,
die
Familie von innen raus sich zerfrisst durch den Horroransatz.
Ja, oder auch, ich glaube, ich fände es auch schlimm, das ist ja eher der Drama-Anteil, wie Toni Collette dann schreit, nachdem sie erfährt, was da passiert ist.
Ja,
genau.
Ja.
Ich glaube, das würde mich auch brechen. Also müsste ich den Film erstmal anhalten, weil das so, wie ich gehört habe, ja auch so authentisch und animalisch und so unter die Haut geht, wie sie das dann macht.
Ist schlimmer als manche, finde ich, als manche wirklichen Horrorszenen im Film. Also diese Schreisszene von ihr, ja. Die geht mehr unter die Haut als so manche Jumpscare-Szene, sage ich mal.
Ja, die geht halt auf eine andere Art. Also Jumpscares erschrecken dich halt einfach.
Ja, genau.
Und die anderen Sachen, die schleichen sich langsam unter die Haut. Das sind keine Jumpscares, das sind Sneakscares. Also die treffen dich halt auf eine ganz andere Art, genau. Mhm. Und zum Beispiel Hereditary, also ich finde ja, wie gesagt, gute Filme gut. Und deswegen wollte ich unbedingt Midsommar sehen. Aber ich wusste, dass ich den auch nicht aushalte. Und den habe ich dann, und jetzt könnt ihr mich gerne alle hassen, ich habe den auf dem Handy geguckt, nur einen Kopfhörer drin, am Flughafen, am helllichten Tag und habe immer das Handy weggeguckt, wenn es zu schlimm wurde. Weil ich den Film sonst gar nicht geguckt hätte. Und ich bin halt einfach zu neugierig. Und allein der Anfang ist ja schon so schrecklich, was die da mit ihren Eltern macht. Oh Gott, das ist alles.
Mit der Schwester,
Ari Aster schon, das macht er schon sehr gut.
Ja, man merkt, dass Ari Aster auch selber Traumata bewältigt, ja, in seinen Filmen. Fall. Und zwar auf die ganz üble Sorte. Ja, okay. Und wie ist es mit sag ich mal, so Klassikern? Was sind es mit so Monstern bei dir? So typische Sachen, so Zombies und so. Bist du da so, weil du bist ja noch nicht so lang im Genre. Ja, meistens, wenn man Leute aus dem Horrorbereich befragt, hey, was hältst du denn von Zombie-Filmen, hört man meistens, oh, kann ich nicht mehr sehen. Hast du schon Sachen, bei denen du so jetzt schon so drüber bist, sodass du sagst, das kommt mir jetzt schon zu häufig im Horror vor, oder bist du da noch nicht, weil du einfach noch nicht diese gesamte Bandbreite schon so lange hast?
Also ich glaube, wenn ich jetzt dauerhaft so Metapherfilme gucken würde, würde mich das auch total nerven. Da wüsste ich ja am Anfang schon, ja, okay, der Schatten steht natürlich für ihre Depression und im Keller ist das Monster, weil sie es unterdrückt, bla bla bla. Das würde mich dann ja auch nerven, weil dann darauf baut ja der Film so ein bisschen auf und dann ist ja das alles schon verpufft so ein bisschen.
Ja, ja, ja.
Aber bei Zombies oder Monstern, ich glaube, vielleicht habe ich noch nicht genug gesehen, aber gerade bei Zombies gibt es ja auch so unterschiedliche Ansätze. Keine Ahnung, du kannst ja World War Z mit schnellen Zombies erzählen. Du kannst, was habe ich gesehen, Dawn of the Dead, der im Kaufhaus, richtig, ne?
Genau, der 78er.
Genau, der ist halt eher, also ich meine, der hat ja angefangen damit. Was machst du, wenn du einfach überrannt wirst von Zombies? Ich glaube, Walking Dead habe ich nur die ersten Folgen gesehen damals und also es muss ja, deine Frage war ja nicht speziell auf Zombies jetzt gemünzt.
Nee, generell, ob es jetzt schon ein Genre gibt, ein Subgenre im Horror, wo du sagst, so, oh, das hängt mir jetzt schon zum Hals raus, aber ich glaube dafür, ja, hast du eben vielleicht auch glücklicherweise bist du noch gar nicht so übersättigt.
Ja, das ist nämlich das, ihr Lieben da draußen. Wie geil ist es denn, dass ich die Filme alle noch zum ersten Mal sehen kann? Also das ist doch, ich freue mich darauf, dass so viele Klassiker, dass ich die, und bei ganz vielen Sachen, da weiß ich ja auch einfach wirklich gar nichts. Also ich, zum Beispiel, als ich Halloween geguckt habe, da wusste ich nicht, ob das sein Gesicht ist oder eine Maske, weil ich einfach wirklich gar nichts drüber weiß. Also es war, und ich wollte auch nichts wissen davor. Ich will ja dann unvoreingenommen gucken, wie der Film mir das erklärt. Und als Außenstehender klingt es wahrscheinlich total bescheuert, dass man das nicht weiß, vor allem, weil man in der Kultur so drin ist. Aber ich weiß das alles nicht und ich finde es cool, das alles noch erfahren zu können.
Ja, finde ich tatsächlich auch manchmal sehr beneidenswert, ja. Wie gesagt, vor allem, dass du noch nicht so übersättigt bist. Und das, ich glaube, das merkt man auch tatsächlich auch, wie du über Horror sprichst. Also ich höre mir deine Schocker im Schlogger-Folge richtig gerne an, weil du, man merkt einfach, dass du halt so einen frischen Blick drauf hast. Ich merke das ja selber teilweise, wenn wir über Horror manchmal reden, so manchmal ertappt man sich dabei, dass man so Sachen manchmal schlecht redet, obwohl sie eigentlich gar nicht schlecht sind, aber weil man sie halt gerade schon zum 70. Mal gesehen hat.
Was wäre das dann zum Beispiel?
Na, ich sag ja, also jetzt das Paradebeispiel ist wirklich halt Zombie-Filme, weil es einfach halt, ich glaube, ich habe in meinem Leben bestimmt, keine Ahnung, 70 Zombie-Filme gesehen.
Und gibt es so viele Zombie-Filme auch aktuell?
Ich glaube, es gibt 300 bestimmt.
Jetzt gerade ist ja 300
Zombie-Filme. Jetzt aktuell ist gerade so eine Flaute, aber bis vor ein paar Jahren kam immer jedes Jahr noch irgendwie so ein B-C-D-Movie-Horror-Zombie-Film raus, den man sich halt wieder anguckt und sich denkt, es gibt einfach so Tropes halt, die im Horror natürlich sehr, sehr abgegriffen sind. Ne? Egal, ob es jetzt halt ein Jumpscare ist oder halt eine bestimmte Monsterfigur. Und dann erwischt man sich schon, dass man sich denkt, so, okay, das habe ich jetzt gerade echt zum 70. Mal in den Genre gesehen, es nervt mich. Obwohl es vielleicht gar nicht schlecht gemacht ist. Und andere, die es zum ersten Mal sehen, sagen dann halt so, hör, war doch voll okay. Das meine ich halt. Und deswegen ist es, glaube ich, tatsächlich manchmal gar nicht, kann man sich manchmal glücklich schätzen, dass man noch nicht diesen abgestumpften Blick auf Dinge hat, was gerade im Horror, wenn du halt Vielgucker bist, relativ schnell passieren kann. Weil es natürlich ist alles kreativ und schön, aber irgendwann kommt auch die Kreativität an ihre Grenzen. Und natürlich gibt es dann immer wieder mal Filme, die rausstechen. Du bist so, oh wow, das habe ich noch nie gesehen, It Follows zum Beispiel. Aber dafür kommen dann auch wieder 30 Filme raus, die du denkst, so, ja, das habe ich alles aber schon 10-mal gesehen.
Ja, gerade bei Horror, wo ja wahnsinnig viel produziert wird, weil es halt einfach so günstig ist.
Genau, ne? Und deswegen, ich glaube, da ist manchmal gut, wenn man auch so ein bisschen frischer rangehen kann. Das lässt den Blick dann auch offener zu.
Ich merke das ja schon bei Filmen. Also wie oft muss ich bei Filmrezensionen schreiben, ja, also wahrscheinlich ist der Film gut, aber habe ich halt schon 100-mal gesehen, so wie du auch meintest. Also es ist halt einfach, und dass man so den, auch bei Romcoms ist es ja auch so, dass du sagen musst, okay, er erzählt eigentlich nach Formel, wie bewerte ich den Film denn jetzt? Bewerte ich ihn, weil er genau das macht, was ich will und das ist gut? Oder bewerte ich ihn schlecht, weil er genau das macht, was man schon kennt? Und das
genau.
Das finde ich manchmal spannend.
Das ist halt das Ding, ja. Mal ganz noch, wenn wir schon dabei jetzt auch sind, wir waren jetzt schon bei eben Genres, bei Dingen, die für dich funktionieren, nicht funktionieren, aber eben auch vor allem Dinge, die du nie gucken willst, auf deiner roten Liste für deinen Podcast sind. Mhm. Was waren denn bisher? Hast du denn schon mal so Filme jetzt gehabt, die du jetzt auch geguckt hast in deinen jüngeren Horrorjahren jetzt wieder, wo du gesagt hast, oh fuck, das hätte ich am liebsten lieber nicht gesehen?
Also nicht echt wie bei Climax.
Die dich echt gebrochen haben. Also von mir aus auch, wo du ausgemacht hast, wo du wusstest schon, jetzt kommt irgendwas, was mich gleich, was ich nicht sehen will. Neben Climax gab es da noch was, wo du sagst, das war krass.
Ja, also zum Beispiel bei Saw. Da war, weiß ich noch, dass ich danach.
Beim ersten?
Da war ich wirklich den ersten. Da war ich wirklich down, weil es mir so leid tat. Also das Ende ist ja, Typ steht auf, geht dem hinterher, der sich gerade den Fuß abgesägt hat. Und man, das Endbild ist, wie du den Typen siehst, der noch im Keller drin ist und die Tür fällt vor ihm zu.
Ja.
Und ich fand dieses unendlich Frustrierende, dass sie gedacht haben, sie schaffen's. Der eine hat sich sogar den Fuß abgesägt. Und dann sehen wir, das ist alles zerstört, es zerpufft alles. Das hat mich damals total krass getroffen, dass ich so mitgefühlt habe, wie diese Enttäuschung und dieses wird alle Hoffnung, die die hatten, wird zerstört. Das weiß ich noch, dass mich das damals echt, dass ich da ein bisschen knabbern musste. Mhm. Aber das war 2005, irgendwas so um den Dreh habe ich den gesehen.
Ja, 2003 kam der, 3 glaube ich, kam der erste.
Ja. Und aktuell, klar, Climax habe ich abgebrochen, weil ich wusste, das stört mich. Bei dem Podcast war jetzt zum Beispiel The Hills Have Eyes. Da war
das Remake?
Das Remake, ja.
Also der von Alexandre Aja, ja.
Genau, da war am Anfang schon, dass so plötzlich Jumpscare-mäßig Fotos von mutierten Kindern reingeschnitten werden.
Und im wahrscheinlich Intro,
Im Intro, wahrscheinlich noch echte, habe ich einfach weggeguckt. Und dann die Szene, in der, ich hatte es ja vorhin schon erwähnt, in der einer verbrennt, du hörst ihn schreien.
Der Vater am Baum, ja, stimmt.
Der
ja.
Vater, genau. Gleichzeitig wird eine Vergewaltigung angedeutet und ein Kind wird entführt. Und dieses Verbrennen fand ich ganz schlimm. Also das ist auch der Film, von dem ich sage, das ist der schlimmste in dieser Podcast-Reihe. Den fand ich richtig, da musste ich richtig, ich saß einfach nur da, Augen zugehalten, Ohren zugehalten, habe gewartet, wann ist das vorbei, weil dieses Schreien fand ich auch so schrecklich. Was,
das ist auch eine richtig böse Szene, ja.
Ja, genau, auch alles auf einmal und irgendwie.
Genau, es
irgendwie,
passiert alles auf einmal, ja. Das ist schon, ist heftig, ja.
Dieser Sound, ganz schrecklich. Dann hatte ich mal mit einem Freund zusammen an Halloween Sinister geguckt und der funktioniert für mich auch sehr gut, weil der, da geht es ja darum, dass jemand Videokassetten findet, auf denen eigentlich Familienerlebnisse alltagstauglich sind. Schnitt, wir sehen, wie die Familie abgemetzelt wird. Und das fand ich auch ganz schrecklich. Und da hatte ich noch gar keine Kinder. Einfach diese krasse Gegenüberstellung von Happy und dann eben das Schrecklichste. Und was ich auch nicht haben kann, weil mein Gehirn sich ja viele Sachen merkt, ist, wenn man so Fratzen hat. Und in Sinister gibt es ja auch so eine Dämonenfratze, die dann oft auch auftaucht. Die ist auch auf den Bändern, auf den Tapes. Und der Freund, mit dem ich den Film geguckt habe, ich bin danach im Dunkeln nach Hause gelaufen, das mache ich gerne, und der hat mir dann aufs Handy dieses Gesicht geschickt.
Oh, wow. Und das ist ja mega.
Das sind tolle Freunde, ja, genau. Das fand ich richtig scheiße. Ich weiß noch, bei Mandy wird sie ja auch verbrannt. Das fand ich auch richtig beschissen. Und was mir noch einfällt, von Kevin Smith. Achtung, ich fand Tusk richtig schrecklich.
Oh, Tusk, ja.
Ja, ich fand den, ich wollte eigentlich bei einem Fantasy-Filmfest mit einer Freundin den neuen von Kevin Smith damals sehen. Irgendwas mit Cheerleadern, auch mit
Yoga
mit
Hausers.
Tochter. Genau, den wollte ich gucken und habe gedacht, okay, ich hole mal vorher ein bisschen was von Kevin Smith nach, das ich noch nicht kenne. Und ich fand Tusk so schrecklich, dass ich der Freundin gesagt habe, sorry, ich komme nicht mit morgen. Ich will nicht. Weil ich das so schrecklich fand, dass du, und das passt wieder in mein Trigger-Thema, dass du den, wie heißt er denn, den Schauspieler siehst.
Jason Long.
Ja, genau, der Long, Justin Long, genau.
Justin Long.
Ja, dass du den siehst mit seinen menschlichen Augen, der aber in diesem verfickten Walross, der zu einem Walross umoperiert wird und du siehst ihn, du weißt, der hat noch das Gehirn von einem Menschen und der kann aber nichts mehr davon machen. Und ich glaube, stimmt, deswegen Human Centipede habe ich auch noch nicht geguckt und es steht eigentlich auch noch auf meiner, weiß ich nicht, ob ich den jemals angucken kann, Liste. Und deswegen bei Tusk auch das Ende. Also es ist ja so, der Film ist ja nicht mal richtig ernst gemeint. Das ist ja ein völlig absurder Film. Aber mir vorzustellen, dass ich dieser Typ bin, der jetzt nichts mehr machen kann.
Außer ein Walross sein.
Ein Walross ist, das fand ich,
nö. Also ich fand Tusk einfach richtig scheiße vor allem. Also ich fand den richtig Müll. Aber ich verstehe aber den Gedankengang wieder, wenn man gerade mit so empathischer Sicht daran geht. Jetzt, ich denke, dieser arme Mann.
Also ich kann nicht mal bewerten, ob ich den Film gut oder schlecht fand, weil ich es einfach so schrecklich fand.
Weil du so grotesk fandst, ja, okay.
Ja. Was war denn für dich herausfordernd oder unangenehm in jüngster Zeit? Gab's da was?
In jüngster Zeit gab es eigentlich nicht wirklich was, ehrlich gesagt. Das letzte, glaube ich, wo ich wirklich ein bisschen geknabbert habe, war wahrscheinlich, es war nicht wirklich Horror, das war Skunk vom letzten FFF mit diesem Problemkind in dieser Jugendeinrichtung. Wollt auch so schwere Jugendgewaltdrama, auch mit Vergewaltigung, schlechtes Elternhaus, Gewalt durch Eltern am eigenen Kind und so weiter.
Oh ja, schrecklich.
Das war richtig übel, das war jetzt nicht direkt Horror, aber das war schon
fies. Warum ist es realer Horror? Wo ist denn da die Grenze? Genau.
Ja, eben. Ne? Es ist Genre auf jeden Fall. Der war auf jeden Fall sehr, sehr bitter. Und sonst davor. Ja, war es wahrscheinlich. Also was der letzte, wo ich wirklich immer noch dran nage, ist Playground. Und der ist jetzt auch schon einige Jahre her.
Den kenne ich gar nicht. Um was geht's da?
Wenn du noch mal bei Kino Plus bist, musst du den mal ansprechen. Dann geht Daniel aus dem Raum. Daniel noch nicht mal so, aber Eddie.
Weil er ihn auch scheiße findet oder weil er ihn schlimm findet?
Ja, weil also der war so empört. Ich glaube, der hat fast das Fantasy 5 ist abgebrannt dafür, dass ich ihn gezeigt habe überhaupt. Das ist die reale Verfilmung von einem Fall, wo zwei Jugendliche in Polen ein Baby töten.
Yay, cool, ja. Toll. Da muss ich auch hier an Coffee Table oder wie hieß der denken?
Ja, den habe ich noch gar nicht gesehen. Der steht noch auf meiner Liste, ja.
Ja, also ja. Ist nicht ganz, vor allem nicht real, aber während es real ist, ist es ja noch schlimm. Oh ja. Gott, ey, allein schon das Thema.
Aber man merkt wieder, man kommt wieder auf dieselben Themen. Es sind meistens diese, ja, Gewalt an Schutzbefohlen und Co. Ist nun mal einfach harsch.
Ja, aber jetzt zum Beispiel wie bei Evil Lurks. Ich kann schon verstehen, dass man sich als vor allem Horrorfan, vielleicht auch Filmfan, der dem Horror offen ist, gegenüber einfach freut, wenn alles machbar ist, was man eben trickstechnisch machen kann. Also, ja.
Wenn Evil Lurks, meinst du?
Ja.
Die Hundeszene, Hund. Das?
Ja.
Ja, die ist auch richtig fies.
Also habe ich nicht gesehen, natürlich, aber es wurde mir erzählt.
Ja. Die ist auf jeden Fall überraschend, weil die passiert so abrupt ohne Vorwarnung. Da war ich so, was war das denn jetzt bitte? Die ja, war,
klingt cool. Ja. Ich würde das gerne gucken können.
Schockiert sein, weil es so schnell geht. Du warst eher so, also du hast fast verschluckt, so, weil das so abrupt passiert, ohne Vorwarnung. Ja. Das war, ja, war auch im Kopf geblieben zumindest. Aber ja, jedenfalls, bei mir sind es auch eher auch schon auch solche Sachen eher, ja, die dann da im Hinterkopf bleiben. Aber ja, ey, deine rote Liste verstehe ich auf jeden Fall. Und wenn man ja auch genau weiß, dass es Sachen sind, die einen so mitnehmen würden, finde ich es auch überhaupt nicht verwerflich oder so, sich da ganz klar zu sagen, ey, das gucke ich halt nicht. Das ist halt völlig okay, finde ich. Es gibt ja, ne, gibt ja natürlich immer die Fraktion, die auch sagt, ist doch nur ein Film und Co., ne? Aber ich finde das völlig legitim, auch zu sagen, ich weiß da schon grob, was passiert. Ich weiß, das wird mich in meinen Träumen verfolgen. Das brauche ich nicht. Das finde ich völlig legitim, ja.
Ja, das ist ja auch völlig, du weißt ja auch nie manchmal, was das dich verfolgt. Und dann musst du dem ja nicht noch mehr Futter geben,
Feuer
geben.
Jetzt
nicht so neugierig ist wie ich. Aber ich liege dann halt auch nachts, wenn es dunkel ist, sagt mein Gehirn, erinnere dich doch mal an irgendeinen Film. Und dann ist, es kann auch was völlig Fantastisches sein. Also wie jetzt zum Beispiel von Junji Ito, diese mit den Spiralen.
Mhm. Ja, ja.
Genau, und da verwandeln sich Menschen ja in Schnecken zum
Spiral.
Beispiel.
Ja.
Genau. Und dann liege ich dann da, stell dir vor, das würde deinen Kindern passieren. Stell dir es einfach mal bildlich vor, das macht mein Gehirn dann. Und der Film ist, den finde ich jetzt auch nicht so krass, aber das Bild ist ja auch total bescheuert, aber irgendwie bleiben dann bescheuerte Sachen hängen und vermischen sich mit dem, was du nicht willst. Und das, ja, also ich werde deswegen nicht aufhören, auch Horrorfilme zu gucken, weil ich eben einfach zu neugierig bin und nicht weiß, was gut für mich ist. Aber manche Sachen bleiben einfach auch ungewollt dann hängen.
Ja, das verstehe ich. Und dann geht's Kopfkino an und dann kriegst du nicht mehr raus.
Also mal abgesehen von den Filmen, die du offensichtlich vermeiden kannst, kann es sich eben auch völlig unerwartet trecken, weil da ein Mensch sich in eine Schnecke verwandelt.
Ja. Wir kennen es alle aus dem Alltag, sehr klar. Ja. Du jetzt als Horror-Neuentdeckerin, als Podcasterin, als Videovloggerin, whatever, du als Horrorperson. Okay, du machst natürlich, was du möchtest, du guckst, was du möchtest, du bist selbstbestimmt, du hast deine rote Liste, alles fein. Wie ist es denn bei dir als Horror, im Horrorbereich, als Mutter? Würdest du deinen Kindern irgendwann Horrorfilme zeigen? Wie würdest du mit Kindern an Horrorfilme rangehen, rein ganz persönlich? Oder würdest du sagen, nein, die FSK hat recht, bevor ihr das Alter nicht erreicht habt, wird hier überhaupt nichts geguckt. Und selbst dann.
Gibt es Horrorfilme ab 0 und ab 6?
Wenn man Watership Down dazu...
Oh Gott. Ja, den zeige ich dann meinen Kindern direkt. Herzlichen Glückwunsch.
Der übrigens, finde ich, auch mal eine höhere Einstufung bräuchte. Aber hey, wer bin ich? Gibt es nicht. Ich glaube, also nee, nicht in dem Sinne. Also wie gesagt, ne, es gibt so Sachen, wo man zweifelhaft sagen kann, das hätte vielleicht eine höhere Einstufung verdient und so. Aber nee, dann fängt es wirklich erst, sagen wir mal, ab 12 an, wo du halt dann so ein... Ja, so Richtung Gremlins und so weiter halt hast, ne?
Ja, Da bin ich nicht prinzipiell dagegen, weil es ja viele gute Filme gibt, die auch ins Horror-Genre gehören, aber würde es natürlich dann entsprechend begleiten. Also ich begleite die sowieso wahrscheinlich schon zu viel. Bei Bambi, weil ich da ja selber wusste, dass es so ein Generationstrauma war damals, habe ich schon von Anfang an gesagt, was da mit der Mutter passiert, habe den Film auch angehalten, habe gefragt, ob alles okay ist. Ich meine, meine Kinder sind 4 und 6, also sie sind jetzt noch nicht so alt.
Ja, okay.
Und deswegen würde ich da begleitend rangehen. Und man kann ja so Sachen wie, keine Ahnung, Nightmare Before Christmas dann als Einstieg zeigen, dass du dann eben so, da sind so Themen drin, die aus dem Horrorgenre kommen. Oder es gibt auf Netflix eine Serie, die ist auch für Kinder, ist so ein bisschen in die Gänsehautrichtung. Ich habe leider gerade den Namen nicht parat. Die ist auch für, keine Ahnung, für 8-Jährige okay, würde ich jetzt mal sagen. Das sind einfach so kurze, abgeschlossene Geschichten.
Okay.
Also, um die Frage zu beantworten, ich bin da per se nicht dagegen. Also, ich würde den, es gibt ja auch wirklich, wirklich viele tolle Horrorfilme und da, die würde ich denen dann nicht vorenthalten, nur weil es Horror ist. Aber es muss nicht jetzt schon sein. Ich glaube, ich würde mich dann tatsächlich ans FSK halten und sehr begleitend dabei. Ich diskutiere mit meinen Kindern sowieso über alles bei Filmen, weil ich auch will, dass sie Medienkompetenz haben und wie eine Geschichte erzählt wird und warum Figuren sich verhalten. Also Filme, auch Horror, alle Filme sind ja ein großartiger Türöffner, um über ganz viele Themen zu sprechen dann. Und da ist der Horror sicher auch groß dabei.
Ja, das finde ich super, also super Herangehensweise. Ich meine, klar, ne, wenn man natürlich als Elternteil eh affin ist, ist das natürlich auch nochmal viel einfacher. Das Gegenteil hast du eben, wie gesagt, oft dann in unserer Elterngeneration, wie gesagt, Kind wird vom Fernseher gesetzt, guck mal, ist schon nicht schlimm, dann bringen sich dann reißen sich die Hasen die Kehle aus und danach wundert man sich, warum das Kind verstört ist. Zum Glück wissen wir es halt ein bisschen besser. Deswegen finde ich die ganze Sache super. Und wie du halt sagst, ich glaube halt, wenn man dann auch sehr, natürlich halt, ne, unter Bedacht auch so der Altersbeschränkungen, aber auch dem eigenen Wissen, man kennt die Filme, man kann selber natürlich am besten einschätzen, wie weit sind die Kinder, was können sie auch am ersten irgendwie schon ab. Wie du halt sagst, ne, es gibt ja auch eben so Jugendhorrorgeschichten. Ich meine, wir haben auch als Kind irgendwie, ne, sicher so John Sinclair-Kassetten gehört und so. Das, ne, und das, da gibt's ja auch vieles, was schon, ja, jugendgerechter ist. Und wenn man da langsam ranführt, glaube ich, kann man da ja, wie du sagst, tolle Geschichten auch mitgeben.
Ja, oder die Gänsehautbücher, genau, die habe ich auch gelesen als Kind. Und ich habe kurz nachgeguckt, die Serie auf Netflix, die heißt Creep Out.
Ach, Creep Out, ja, okay. Ich habe nur gelesen, aber ja, okay. Nee, aber das finde ich eine sehr gesunde Herangehensweise. Und wie gesagt, ich glaube, wenn man dann selber eben vor allem mit den Affines natürlich viel kennt, kann man das eh auch besser einschätzen, als wenn man sich selber auch gar nicht mit dem Thema beschäftigt.
Boah, ne, die werden so genervt sein von mir noch immer. Mama, sei doch mal still, ich will nicht über den Film reden, ich will ihn einfach nur gucken, ey.
Erzähl mir keinen Podcast.
Ja.
sehr gut. Zum Abschluss würde ich sagen, du hast jetzt nochmal die Möglichkeit, unseren lieben Horrorfans deine persönlichen Empfehlungen mitzugeben. Was sind denn so, hast du was mitgebracht? Was sind denn so deine, jetzt auch vielleicht aus jüngster Zeit, beim Wiederentdecken, aber vielleicht auch noch was von damals? Was sind denn so deine Lieblinge im Genre? Und hast du noch irgendwas, ja, vielleicht einen Geheimtipp, irgendwas, was du mitgeben willst? Oder wo du sagst, ey, der hat mich so umgeblasen, vielleicht den kennen vielleicht noch nicht so viele. Zieht ihn euch mal rein.
Ich glaube, dass ich wenig Geheimtipps kenne, weil die meisten Horrorfans das alles schon kennen, was ich jetzt hier empfehlen würde.
Man weiß nie.
Man weiß es nie. Also ich hatte hier einen Geheimtipp aufgeschrieben und als ich den meinem Horror-Mitgucker genannt habe, meinte, das ist doch kein Geheimtipp. Und zwar fand ich letztes Jahr oder vorletztes Jahr habe ich den geguckt, Spurlos. Den fand ich richtig toll. Also das Original, nicht das Remake. Den fand ich, der kriegt das richtig toll hin, was er mir zeigen will und was ich auch so Richtung Funny Games und bei Spurlos eben auch, finde ich es toll, wenn man sieht, dass, nee, okay, Funny Games war jetzt kein guter Vergleich, dass du bei Spurlos eben siehst, dass man einem das Böse nicht ansieht. Also, dass das Böse ist nicht der Slasher-Killer mit einer Maske, sondern es kann auch eben ich sag jetzt ja nix, aber es kann eben auch jemand ganz neutral Aussehendes sein. In kürzester Zeit gesehen fand ich auch zum ersten Mal Wicker Man richtig toll, also das Original, weil der auch, wir hatten das Thema Atmosphäre schon, weil der, vielleicht ist es so ein Film, den eine jüngere Generation nicht richtig wertschätzen kann, aber wenn jemand auf eine Insel kommt, um ein verschwundenes Kind zu suchen und alle tun so, als wäre da schon nix und die lächeln dich an, es ist hellichter Tag und der Film schafft es, dass ich habe den beim ersten Mal abgebrochen, weil das ist ja ein Musical, da wird gesungen und ich musste bei einem Lied, ich habe den das erste Mal allein im Dunkeln geguckt und bei einem ganz harmlosen Lied musste ich abbrechen, weil ich das so gruselig fand, wie was sind das richtige Adjektiv, wie wie falsch da alles wirkt.
Ja.
Also das fände ich, also wenn ihr Wicker Man das Original noch nicht gesehen habt, das kann, den kann ich auf jeden Fall noch mal empfehlen.
Ich meine, nicht umsonst hat Ari Aster, ne, für Midsommar da sehr viel Inspiration gezogen.
Ja.
Das sieht man ja und fühlt man auch einfach, weil genau das am helllichten Tag eine Horroratmosphäre erzeugen, ist immer noch ein hohes Gut, das hinzubekommen. Ja. Ja.
Und das kriegt der Film ja auch, also wenn du es jemandem erklärst, okay, da sind Backwaren, die liegen da und die sind gruselig. Du sagst, wieso soll eine Brötchen gruselig sein? Aber wenn du den Film dann guckst, dann ist alles ist irgendwie so schräg in dem Film.
Ja.
Und das kriegt er total gut hin. Und bei ist dann eben Spurlos noch und in jüngster Zeit eben auch Possession, weil das wirklich so ein Film war, dass ich ihn geguckt habe und bis zum Ende dann eben gefesselt war, dazu zu gucken, wie wild das alles wird. Ja.
Hast du jetzt im Kino nochmal gesehen zur Neuaufführung oder zu Hause?
Zu Hause,
ja.
Habe ich den nochmal gesehen. Also Kino, ja. Oh Gott, das wäre noch krasser gewesen.
Ja, er läuft halt auch selbst hier in Hamburg nur sehr, sehr rudimentär, leider nicht in unseren gängigen. Ich würde ihn schon gerne mal für Leinwand sehen, also das stelle ich mir schon cool vor, ja, mal schauen. Aber gerade Spurlos, finde ich schon, ist immer noch, würde ich als ganz durchgehen lassen, schon immer noch. Wir hatten den auch und der hat viele Liebhaber, aber ich glaube auch immer noch, dass den viele nicht gesehen haben, weil er auch nicht leicht zu bekommen ist teilweise. Und ja, wie gesagt, immer ein bisschen unter Ferner Liefen läuft. Deswegen, also den nochmal rausholen, immer gut. Also Spurlos finde ich auch herausragender Film, ja.
Ja, der hinterlässt dich halt auch mit einem unschönen Gefühl.
Komplett. Der lässt sich ja einfach fallen, so. Ja, ja.
Ja, ja. Genau.
Von daher, schöner Tipp. Also den, wer den noch nicht kennt, auf jeden Fall auf die Watchlist. Der wirkt nach, sagen wir mal.
Ja, und falls euch das interessiert und ihr zugucken wollt, wie Leute sterben, dann guckt euch doch Tatanomorphose an. Ich glaube, den kennen auch nicht so viele.
Ja, wie gesagt.
Thanatomorphose heißt
es. Thanatomorphose, ja. Genau. Wie gesagt, gibt es jetzt neu von den Kollegen von Busch Media im Mediabook. Ist eigentlich von 2013 und jetzt aber erstmals eben in Deutschland erhältlich. Ich habe noch nicht gesehen.
Ich auch nicht. Also es ist einfach nur die Idee. Vielleicht ist die cool umgesetzt. Ich weiß es nicht. Für mich wäre es nix, aber vielleicht.
Hab einige Reviews gelesen und ja, mal gucken, wann ich mit denen mal, wann ich in der Stimmung bin.
Ja.
Das ist immer so ein Film, wo ich denke, so, wann ist denn die Stimmung für den Film? Nie.
Wenn es mir zu gut geht.
Genau. Entweder
oder wenn ich mein eigenes Leben gerade nicht wertschätze und sehen möchte, warum es mir, egal wie schlecht es mir geht, trotzdem noch besser geht als jemand, der gerne einfach sterben möchte.
Einfach verrottet, ja.
Ja, verrottet, genau, noch schöner.
Du, ich würde sagen, wir haben es für heute. Ich bedanke mich ganz, 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 ganz herzlich, dass du da warst.
Danke dir, dass ich hier über mein Lieblingsthema Horror reden durfte.
Dein Lieblingsthema in the making quasi.
Glaubst du, dass ich irgendwann in 10 Jahren so Schnitt dazu, geil, mir kann es gar nicht hart genug sein. Wo ist hier, wie heißt der eine Film da? Ach, ich kenne immer nur die Namen. Nicht Polish Movie, Bulgarian Movie.
Serbian Film.
Serbian Film, danke, genau. Das ist mir noch nicht hart genug.
Ja, genau. Der ist bestimmt auf deiner roten Liste, oder?
Der ist so absurd, den habe ich da nicht mal draufgesetzt. Ich hoffe, dass du niemals auf die Idee kommst. Nein, der findet den auch. Also es gibt Filme, die sind gut krank und Filme, die sind einfach wie vorhin Gewalt um der Gewalt willen, die sind krank um der Krankheit willen und das muss nicht sein.
Ich stand letzte Woche in einem Müller und habe mich durch die Blu-rays geguckt und ich habe da stand die deutsche DVD von Serbian Film im Regal. Und also die ist ja geschnitten natürlich, ne, fehlt die Hälfte so. Aber ich hatte die noch nie physisch in der Hand und drehe halt die um und wollte mal, ich lese dann immer gerne die Texte hinten, weil die manchmal ja absurd lustig sind, so was sich deutsche Verleihe ausdenken.
Ja.
Und da bin ich fast wirklich vom nicht vorhandenen Stuhl gefallen, weil die, da ist, bevor es dann zur Filmbeschreibung geht, ist oben so ein Absatz, wo irgendwie steht, der Serbe. Überall, wo dieser Name auftaucht, sorgt er für irgendwie, ich weiß den Wortlaut nicht mehr, ich habe ein Foto gemacht, muss ich nochmal raussuchen, sorgt er für tobende Menschen und man weiß nicht, ob man ihn lieben oder hassen darf, sonst zählt man zu den kranken Menschen dieser Erde. Und also so richtig Facebook-Horrorgruppen-Niveau Text.
So ein bisschen da drauf. Cancel Culture gegeneinander.
Genau, bisschen so, wenn du dich nicht traust, diesen Film zu gucken, dann gehörst du wahrscheinlich zu denen, die sich von den Leuten labern lassen haben.
Okay, und
nur wenn du ihn jetzt mitnimmst, bist du einer der Harten und kommst in den Garten. Fand ich todeslustig. weil wenn das schon die Tagline sein muss, um deinen Film zu verkaufen, dann weißt du, was du da gerade in der Hand hast. Das nur dazu. Ich hoffe, du wirst weiterhin tolle, tolle Filme kennenlernen. Vielleicht machen wir ja mal irgendwann so ein Muffel gruselt sich eigentlich Recap und dann kommst du wieder und erzählst dann in fünf Jahren sagst du dann, wir Horrorfreunde.
Ja, und da werde ich dir Sachen erzählen, die du noch nicht gesehen hast.
Vielleicht bist du dann schon inkludiert in die Szene. Nein, wie gesagt, ich finde das immer sehr, sehr schön, diesen frischen Blick auf Horror. Behalte ihn dir. Übersättige dich nicht zu schnell. Das passiert dann leider irgendwann zu schnell, so automatisch. Auf jeden Fall ganz viel Erfolg für deine weiteren, für die Formate, Hild. Alle, wir verlinken die natürlich auch in den Shownotes. Also hört beim Stiele Telestammtisch rein, guck Kino Plus sowieso und hört auch gerne bei Schocker mit Schlogger rein, wenn ihr eben ein bisschen frische Horror-Meinungen haben wollt. Sehr, sehr unterhaltsam, wie ich finde.
Ja, genau, und wenn ich dann über den Mike Myers lästere, oh Gott.
Genau, wenn ihr mal richtig einen vom Leder ziehen lassen hören wollt über Mike Myers, hört rein. Nee, wirklich sehr, 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 sehr schöne, immer sehr schöne Folgen, wie gesagt, mit frischem Horroransatz. Das höre ich immer auch sehr, sehr gerne. Vielen, vielen Dank fürs Dasein. Ich wünsche dir alles Gute und sag einfach mal, man sieht, liest und hört sich an anderer Stelle. Und erstmal vielen Dank fürs Dabeisein bei unserer schönen Ausgabe.
Vielen Dank und mal gucken, was ich dann als nächstes als Geheimtipp mitbringe, lieber André.
Alles klar. Vielen Dank fürs Zuhören da draußen. Wir hören uns bei der nächsten Folge. Wofür gruselt sich eigentlich wieder? Oder natürlich bei unserem regulären Programm. Immer freitags, Devils and Demons. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald. Tschüss.
Ciao.
They're coming to get you, Barbara. They're coming for you.
In Indiana, summer means more than sunshine. It's hiking miles and miles of trails to magnificent views and cruising through caves on underground river rides. It's spending the night in a floating cabin and scuba diving into your next big adventure. It's riding a horse and buggy through historic towns and camping with elephants at a wildlife park. It's anything but ordinary. Plan your trip at inindiana.com/summer.